Brandwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Hallo und herzlich willkommen zu Brandwissen. Ich bin Minelle. Stellt euch vor, ihr steht an einem ganz klaren Sommerabend draußen und schaut in den Sternenhimmel. Manche Sterne funkeln ganz hell und andere sind kaum zu erkennen. Doch das Verrückte ist, wenn wir in das Weltall schauen, blicken wir eigentlich in die Vergangenheit. Wie das möglich ist und warum Astronomen manchmal wie Detektive arbeiten und welche Geheimnisse dort draußen noch auf die Entdeckung warten, darüber spreche ich heute mit Dr. Mirko Krumpe vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Du hast dich für das Fachgebiet entschieden und hast dir überlegt, dass du mit dem Weltraum arbeiten möchtest. Wie bist du denn dazu gekommen?
Also einen richtigen Auslöser, da können sich meine Eltern auch nicht dran erinnern. Also ich war schon immer dafür begeistert. Also ich wollte wissen, was ist denn da oben? Und was mir selbst so in Erinnerung geblieben ist, war mal ein Besuch in einer Sternwarte. Da haben wir mit so einem kleineren Teleskop in den Himmel geguckt und dann stand da jemand, der hat alles erklärt. Und da dachte ich damals, oh, das möchte ich auch mal können, alles da oben erklären zu können. Und diese Faszination blieb. Und ja, dann war ich irgendwann fertig mit der Schule. Was machst du? Dann habe ich Physik studiert und in der Physik dann mich spezialisiert auf Astrophysik.
Ich weiß aus der Schule, dass es sehr schwierig ist, das zu machen. Deswegen großen Respekt. Aber du beschäftigst dich mit Galaxien. Und was hat dich denn daran am meisten fasziniert? Du hast jetzt gesagt, da haben Leute dir was erklären können und wissen, was da alles vor sich geht. Fasziniert dich das jetzt immer noch oder fasziniert dich mittlerweile was anderes?
Es fasziniert mich immer noch, weil da draußen noch so viele Unbekannte sind. Es gibt da draußen so viel, was es hier auf der Erde gar nicht gibt. Und als Physiker gibt es da nichts Schöneres, als so die Sachen, die man noch nicht kennt, zu erforschen. Und du musst dir vorstellen, wenn ich zum Beispiel Daten bekomme von Teleskopen oder Satelliten und du weißt, du bist der Erste, der da reinguckt, der Erste, der sowas versucht zu erforschen, das ist schon irgendwie richtig cool. Und nicht umsonst gehen ja relativ viele Nobelpreise auch immer wieder in die Astrophysik. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein Motor, der ja einen da antreibt. Und um auf die Galaxien nochmal zu sprechen kommen, die Galaxien sind sowas wie kleine Lego-Bausteine. Das sind sozusagen die Bausteine des Universums. Und deswegen versuchen wir, die zu verstehen. Was ist eine Galaxie? Eine Galaxie sind ganz viele Sterne zusammen, Millionen bis Milliarden Sterne zusammen. Und unsere Heimatgalaxie ist die Milchstraße. Da ist unsere Sonne ein Stern davon. Und da draußen gibt es auch noch ganz, ganz viele. Und da kann man total coole Sachen dran erforschen. Zum Beispiel wissen wir erst seit ein paar Jahrzehnten, dass in jeder Galaxie im Zentrum ein super massereiches schwarzes Loch drin ist. Das hat Millionen bis Milliarden Sonnenmassen. In jeder Galaxie sind die Dinger. Was die Galaxien auch machen, ist, dass sie nicht einfach nur irgendwo rumstehen, sondern die ziehen sich auch gegenseitig an und dann verschmelzen die miteinander. Dann werden aus zwei Galaxien, wird eine. Und das kann man alles am Himmel studieren, untersuchen. Und was wir in den letzten, auch so 10, 20 Jahren sehr gut gelernt haben, ist, dass wir versuchen, die komplette Physik, die wir denken zu verstehen, in einen Computer reinzupacken. Und dann lassen wir einen Computer das komplette Universum berechnen und dann können wir zum Schluss vergleichen, wie sieht denn der Computer das Universum und wie sieht es da draußen in Wirklichkeit aus. Und das kommt schon sehr gut hin, aber noch nicht perfekt. Und das heißt, wir haben noch nicht alles verstanden und das wollen wir natürlich auch noch verstehen.
Ich glaube aber dieses Wissen und Nichtwissen zugleich, also immer dieses Gefühl, man weiß irgendwie jetzt schon richtig viel und im Endeffekt guckt man dann nach draußen, also schlecht jetzt in den Himmel zu gucken und zu sagen, da ist jetzt alles, aber man erkennt dann quasi aber auch, dass man nicht alles weiß, also dass man nie alles wahrscheinlich wissen kann. Also der Weltraum ist ja unglaublich groß. Wie ist das dann eigentlich darüber, ist das manchmal entmutigend, sich zu denken, werde ich überhaupt Wissen, immer mehr Wissen erlangen? Werde ich da nie mit fertig?
Es ist in der Tat so ein bisschen, wie du das beschreibst. Also wir haben als Wissenschaftler ist es ganz oft so, du versuchst eine Frage zu beantworten, schaffst das vielleicht sogar, aber gleichzeitig entstehen 10 neue Fragen. Und so geht es immer weiter. Also das heißt, je genauer du dir irgendwas anguckst, desto mehr Fragen hat man da irgendwie. Und das mag von außen frustrierend sein oder wirken, aber ist es irgendwie gar nicht, weil das irgendwie so, musst dir vorstellen, wie wenn du ein neues Spielzeug bekommst, ich sage jetzt mal mit ganz viel Elektronik drin und von außen siehst du, ach guck mal, es blinkt und dann machst du auf und dann stellst du innen drin fest, Mensch, da ist ja noch was drin und das macht ja noch irgendwie was anderes und dann kriegst du irgendwie mit tausenden von Schraubenzieher das auch irgendwie mal auf und dann siehst du wieder, ach, da ist ja noch irgendwas drin und das wird ja trotzdem irgendwie nicht langweilig, das ist irgendwie total cool, das rauszufinden und es gibt dann immer wieder Schritte in der Astrophysik, wo wir dann auf einmal ein komplett großes Thema insgesamt verstehen. Und das ist dann so ein großer Durchbruch. Und das verändert dann was. Also zum Beispiel wurden vor einigen Jahren Gravitationswellen zum ersten Mal detektiert. Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Und das sind, als ob wir neue Ohren bekommen haben. Das konnten wir vorher nicht. Das ist was ganz Neues, was ganz anderes. Und sowas ist dann immer total cool.
Also und was, wenn ich fand das Beispiel cool mit dem Spielzeug, was wäre denn jetzt so dein Lieblingsspielzeug? Wenn du jetzt ein Spielzeug dir jetzt geholt hast und da neue Tools entdeckt hast, was ist denn so dein Lieblingstool, dein Lieblingsgebiet, wo du bisher die meiste Freude daran gefunden hast, daran zu forschen?
Also als Forscher ist es so, dass du dich spätestens eigentlich in einer Doktorarbeit für ein Gebiet entscheidest. Und das war bei mir, ich konnte mich auch nicht richtig entscheiden zwischen drei Sachen. Ich fand Raumfahrt total cool, also Raketen und Satelliten. Ich fand Exoplanets total genial, also sind Planeten um andere Sterne. Und wir versuchen zu verstehen, wie funktioniert es überhaupt mit Planeten und gibt es darauf Leben und haben die Atmosphären und so weiter und so fort. Und dann gab es da draußen noch diese superschweren schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien. Und die saugen manchmal Materie ein. Bis zu einer, zwei oder drei Sonnenmassen pro Jahr verschlingen die. Und die werden dann so hell, dass du die quer durchs ganze Universum sehen kannst. Und für mich war es dann immer, was machst du jetzt? Und ich habe mich dann irgendwie für diese superschweren schwarzen Löcher entschieden. Aber nichtsdestotrotz interessiere ich mich auch immer noch für diese Exoplaneten und für Raumfahrt. Und wenn da irgendwo ein Vortrag ist, gehe ich dann trotzdem hin und höre mir den an, weil man einfach insgesamt an Astrophysik interessiert ist.
Und ich wollte jetzt gerade, weil du hauptsächlich auch gerade gesagt hast, dass du dich hauptsächlich auf dieses Thema, mit diesem Thema beschäftigst, auch wenn du dich natürlich für weitaus mehr interessierst, bestimmt. Was ist das? Was ist denn ein schwarzes Loch? Also man versteht unter einem schwarzen Loch, was ich bisher gehört habe, das ist ein Nichts. Ein Nichts kann man sich ja irgendwie gar nicht vorstellen. Es ist ja nicht Luft, es ist einfach gar nichts. Nichts.
Ein schwarzes Loch musst du dir erstmal vorstellen als eine Sache, die extrem schwer ist. Also ein gutes Beispiel ist immer die Sonne. Wenn du die Sonne nimmst und zusammendrücken würdest auf eine Kugel mit einem Radius von 3 Kilometern, ja, dann wäre sie ein schwarzes Loch. Dann hast du die Materie so eng zusammengedrückt, dass sie so kompakt wird, dass es per Definition schwarzes Loch wird. Aber was heißt denn eigentlich schwarzes Loch? Beim schwarzen Loch geht es darum, es ist schwarz, weil nichts mehr rauskommt. Und zwar nichts, nicht mal mehr Licht. Licht ist extrem schnell. 300.000 Kilometer pro Sekunde, also ein bisschen mehr als eine Sekunde braucht das Licht von der Erde bis zum Mond. Ja, dafür brauchen wir typischerweise eine Woche mit einem Raumschiff. Und das Licht hat diese Geschwindigkeit und irgendwann schafft nicht mal mehr Licht von dieser Masse wegzukommen, weil es zu langsam dafür ist. Das kann ich ausrechnen als Physiker. In einem bestimmten Abstand von einer Masse, wie schnell muss was sein, damit es wegkommt? So wie die Satelliten oben um die Erde rumfliegen. Wenn du die Erde schwerer machst, müssen die Satelliten schneller rumfliegen, sonst fallen sie rein. Und irgendwann kommst du zu der Geschwindigkeit, wo diese Satelliten 300.000 Kilometer pro Sekunde haben müssten. Und es gibt nichts, was schneller ist als Licht. Und dann hast du auf einmal ein schwarzes Loch. Und dieses schwarze Loch, kann man so ein bisschen sagen, entkoppelt sich fast von unserem Universum, weil wir können das nicht mehr sehen direkt. Also vom Prinzip siehst du ja nur noch so eine schwarze Kugel da, weil ja kein Licht mehr von dort zu uns kommt. Das kannst du dich fragen, aber ich studiere ja nun schwarze Löcher. Wie können wir die denn studieren, wenn wir die nicht sehen?
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie soll man die denn irgendwie auch erforschen? So, wenn da ja nichts reinkommt, irgendwie nichts rauskommt, man nichts sieht, Kamera kann man nicht reinfahren, irgendwie Licht mit einer Lampe dahin fliegen.
Die schwarzen Löcher an sich können wir nicht beobachten, das ist in der Tat richtig. Was wir aber machen können ist, jedes schwarze Loch saugt so ein bisschen Materie ein, mindestens ein kleines bisschen. Die, die ich untersuche, die verschlucken richtig viel. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, so typischerweise 1 bis 3 Sonnenmassen pro Jahr. Ist aber nicht, dass sie auf einmal so flupp machen und dann ist so eine komplette Sonne weg, sondern ein Stern kommt da zum Beispiel in die Nähe, wird erstmal komplett auseinandergerissen und dann bildet sich wie so eine Art Scheibe um das schwarze Loch. Die flitzt um das schwarze Loch rum, wird extrem heiß und langsam rutscht die immer näher ans schwarze Loch ran und dabei sackt die Materie ins schwarze Loch und das schwarze Loch wird dadurch sogar noch schwerer. So wachsen auch schwarze Löcher, die wachsen immer noch. Und wenn diese Materie dann so extrem heiß wird, strahlt sie die elektromagnetische Strahlung ab. Sprich, da kommt Infrarotstrahlung her, da kommt Licht raus, da kommt UV raus, da kommen Röntgenstrahlen raus. Und was wir machen, ist, dass wir uns so eine Objekte im Röntgenlicht angucken. Im Röntgenlicht brauchst du Sachen, also dass du überhaupt die im Röntgenlicht siehst, die Millionen von Grad warm sind. Also irgendwas muss Millionen von Grad warm sein, typischerweise. Und das passiert in diesen Scheiben, weil die Materie so schnell ums schwarze Loch rumkreisen muss, bevor sie ins schwarze Loch reinfällt, dass es sich aneinander reibt und so extrem warm wird. Und wenn wir im Röntgenbereich, dafür haben wir Satelliten, uns den Himmel angucken, sehen wir ganz viele kleine Punkte. Und 80% von all diesen Punkten sind superschwere schwarze Löcher, die gerade Materie in sich reinsaugen.
Wow. Und ich muss halt mal sagen, hier sowas wie krasse Filme, so Raumschiff Enterprise und alles, wenn man sich die anguckt, dann sind da so schwarze Löcher. Und dann gibt's da ganz wilde Theorien von kleinen Teenagern, die dann auch sagen so, oh mein Gott, das muss ein Portal zum nächsten Universum sein. Oder sonstige Ideen. Ich glaube nicht, aber rechnet ihr mit solchen Dingen überhaupt?
Die Theorie gibt, also es gibt auch die Theorie von sogenannten weißen Löchern, dass irgendwo im Universum wieder was rauskommt. Eine Theorie kannst du erstmal aufstellen, ist nichts Falsches dran, gibt ganz, ganz viele verrückte Theorien, einige haben sich sogar später bestätigt, aber wir haben es noch nicht beobachtet. Für uns ist sozusagen wirklich wichtig, was ist denn auch wirklich in der Natur vorhanden oder was können wir beobachten. Und was es so schwierig macht beim schwarzen Loch und deswegen gibt es auch so viele Theorien ist, dass ab diesem Moment, wo die Materie ins schwarze Loch reinfällt, also in diese dunkle Kugel, wissen wir nichts mehr darüber. Es kommt ja keine Information mehr raus. Es kommt kein Licht mehr raus, nichts. Und wenn du jetzt haben wir noch als Physiker eine Sache, wir können unseren Gleichungen trauen. Das lernst du in der Physik, wenn du Physik studierst, dann schreibt man dann irgendwann große Gleichungen hin. Und dann kann man sogar noch ein bisschen mit rumrechnen, was im Inneren von so einem schwarzen Loch passieren müsste. Und da sieht man dann, dass sich Zeit und Raum umdrehen. Aus Zeit wird Raum, aus Raum wird Zeit. Also ganz verrückte Sachen, die man sich auch nicht mehr vorstellen kann. Und so kannst du natürlich so eine Theorie machen. Ja, man liest darüber auch gerne mal Bücher oder kommt in der Science-Fiction vor, aber bestätigt haben wir davon eigentlich keine.
Ihr forscht an die schwarzen Löcher und glücklicherweise aus weiter Entfernung, auch wenn wir erstmal dann quasi nicht betroffen wären, aber glücklicherweise aus mit gewisser Entfernung. Aber ihr könnt da nicht hinfliegen. Wie erforscht ihr die Dinge?
In der Tat fliegen wir zu keinem dieser Objekte. Das ist auch alles richtig, richtig, richtig weit weg. Vielleicht dann nochmal ein kleines Beispiel. Der Mond, hatte ich vorhin schon gesagt, wenn du das Licht nimmst, ist 1,3 Sekunden nur entfernt. Licht ist unglaublich schnell. 300.000 Kilometer pro Sekunde, nicht pro Stunde, pro Sekunde. Aber astronomisch betrachtet wird Licht auch irgendwann richtig langsam. Und zwar, wenn jetzt bis zur Sonne fliegst, sind es schon 8 Minuten 20. Nimmst du das komplette Planetensystem, sind es 4 Stunden. Zum nächsten Stern brauchst du schon 4 Jahre. Die Sterne, die du im großen Wagen siehst, den kennt ja fast jeder. Das Licht, was von da kommt, das war schon 80 bis 120 Jahre unterwegs bis zu uns. Das sind die nächsten Sterne. Wenn du dann noch weiter guckst, nur unsere Galaxie, da fliegt das Licht. Wenn es da einmal durchfliegt, braucht es 100.000 Jahre. Nur unsere Galaxie. Und zur nächsten Galaxie, nächsten großen Galaxie, der Andromeda-Galaxie, ist das Licht 2,5 Millionen Jahre unterwegs. Das heißt, wir gucken wirklich in die Vergangenheit, weil das Licht einfach so lange braucht, um zu uns zu kommen. Und Licht ist auch das Allereinzige, was wir haben, um diese Objekte zu untersuchen. Und deswegen bauen wir Instrumente, Teleskope, wo wir versuchen, viel Licht einzusammeln. Und dann gibt es hinten so eine, ja, wir nennen das Instrument dran, womit wir das Licht analysieren. Und Licht können wir aufspalten in seine Regenbogenfarben. Und als Physiker lernst du, aus diesen Farben zu lesen. Ja, das ist, als ob man Deutsch lernt oder eine Fremdsprache, lernst du wirklich, wie lese ich Licht.
Prisma zum Beispiel.
Genau, im Prisma spaltest du es auf und dann hast du aber Sachen, wo du auf einmal Linien siehst oder auf einmal gibt es eine bestimmte Farbe nicht oder Blau ist heller als Rot. Mhm. Und das ist alles, was physikalisch ist. Und sowas lernst du dann, wie man das beschreibt. Und beobachten tun wir das mit Spektrographen. Und früher hat man, wenn man sich für ein Objekt interessiert hat, da raufgeguckt und das Licht genommen und durch ein Prisma geleitet und analysiert. Und heute wollen wir aber das mit ganz, ganz, ganz vielen Millionen Objekten machen. Wir haben mit einer Satellitenmission, Erosita, ganz, ganz viele, über 1 Million solcher superschweren schwarzen Löcher im Röntgenbereich gefunden. Und jetzt wissen wir aber nur, die sind da draußen. Wir wissen nicht, wie weit sie weg sind. Wir wissen nicht, wie schwer sie sind. Wir wissen nicht, wie viel sie aufsaugen. Und das wollen wir jetzt wissen.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Und da habe ich hier was mitgebracht. Und das ist eine Fiber von Foremost. Foremost ist ein Instrument, das hat das IP in den letzten 10 bis 15 Jahren gebaut. Und das Ding hier sieht aus wie so ein großer Igelstachel. Und diesen Igelstachel, davon gibt es in Foremost über 2400. Also Foremost sieht von vorne aus wie so ein großer Igel. Okay. Und diese Eintrittsöffnung hier vorne, also jeder Stachel hat vorne eine Glasfaser. Und die kommt hier hinten raus. Die ist so dünn wie ein menschliches Haar. Und das ganze Ding ist noch 24 Meter lang. Und erst dann da hinten in 24 Metern steht irgendwo der Spektrograph, wo alle 2400 zusammengehen. Und jetzt sind ja die Objekte am Himmel nicht gleichmäßig verteilt. Das heißt, die sitzen alle drin. Und wenn jetzt da drüben ein Objekt ist, ist an jeder dieser Faser ein kleiner Motor dran. Und der kann die darauf bewegen. Und wenn wir dann woanders sind, dann drehen wir die wieder an eine andere Stelle. Und so können wir mit jedem Mal, wenn wir in den Himmel gucken, 2400 Spektren nehmen. Das musst du dir vorstellen, als ob du so ein Klassenbild machst, wo du von oben siehst, da sind Köpfe, siehst aber die Gesichter nicht und weißt auch nicht die Namen und wie alt die sind. Und vom Prinzip würde man mit Foremost, mit jeder dieser Fasern, ist wie ein Reporter, den du zu jemandem schickst und fragst, wie heißt du, wie alt bist du und so weiter und so fort. Mhm. Und das werden wir in den nächsten 10, 15 Jahren machen und dann über 30 Millionen Objekte am Himmel so spektroskopieren und erfahren, was sie sind.
Und wie fühlt sich das an, wenn dann so ein Projekt, an dem so viele Menschen über viele Jahre gearbeitet haben, endlich seine so Beobachtung macht. Man sieht, das Prinzip funktioniert. Wir haben damit jetzt schon Sachen identifiziert, also quasi das Gegenteil von wir sind im leeren Raum. Wir wissen wahrscheinlich nie was und dann auf einmal, wir haben jetzt eine Methode gefunden, wo wir immer mehr Sachen mit erforschen können oder immer mehr Sachen entdecken können. Wie fühlt sich denn so ein Erlebnis an?
Also diesen Moment hatten wir in der Tat im Herbst 2025. Da saßen wir alle dann vom Monitor oder zugeschaltet vom Monitor und dann hatten wir das Instrument das erste Mal am Teleskop, das Teleskop offen und die erste Aufnahme aufgenommen. Und dann sieht man die ersten Spektren.
Warst du dabei?
Also ich war selbst nicht dabei.
Okay.
War nämlich in Chile. Sozusagen, da hätte man alle rüberfliegen müssen und das wäre ein bisschen zu teuer gewesen. Also ich war sozusagen von hier aus Potsdam dabei und habe das verfolgt. Und das Gefühl, was man da hat, ist erstmal pure Erleichterung, dass alles funktioniert. Weil da haben ganz, ganz viele Leute, ganz viele Institute dran gearbeitet. Und wenn du das erste Mal anschaltest, weißt du nie so genau, was passiert. Es ist natürlich nicht so, dass es irgendwie eine komplette schwarze Kiste ist. Wir haben die ganz viel hier in Potsdam getestet. Also wir haben über Monate alle Möglichkeiten getestet und erst als alles funktionierte, haben wir das nach Chile geschickt und dort wieder zusammengebaut. Und was man dann auch hat, ist Stolz, dass es wirklich alles funktioniert hat. Mhm. Und man fühlt sich wirklich so als komplettes Team wie eine große Familie, die jetzt ein neues, großes Spielzeug hat, mit dem wir natürlich das Universum erforschen wollen.
Und welche Frage könnte jetzt Foremost, also das Projekt, vielleicht beantworten im Universum?
Foremost hat noch eine Besonderheit. Wir wollen nicht nur eine Frage beantworten, sondern viele Fragen auf einmal. Also Foremost besitzt zwar über 2400 von diesen Fibern, nennen wir die, aber einige werden davon auf Galaxien ausgerichtet, andere auf Sterne. Mhm. Was kann man mit den Sternen lernen? Wir wollen wissen, wie unsere Milchstraße mal entstanden ist. In unserer Milchstraße gibt es ja ganz viele Sterne und heute wissen wir schon, dass unsere Milchstraße ist relativ groß. Die hat über die letzten Milliarden Jahren ganz viele kleine Galaxien eingesaugt und die flitzen irgendwo rum. Und die Sterne, denen siehst du das aber nicht an, ob die von irgendwo anders kommen oder aus unserer Milchstraße. Mhm. Und was wir damit machen können ist, wir halten so eine Fiber auf einen Stern, nehmen das Licht auf, spalten das auf und dann können wir dann da drin die chemische Zusammensetzung dieser Sterne sehen. Und aus der chemischen Zusammensetzung können wir lernen, welcher Stern gehörte denn mal früher zu einer anderen Galaxie. Und so kann man dann wirklich lernen, wie unsere Milchstraße aufgebaut wurde. Ein anderes Thema hatte ich schon gesagt, wir wollen diese superschweren schwarzen Löcher, ganz, ganz viele, über eine Million können wir jetzt untersuchen, so viel hatten wir noch nie. Ja, aber wir müssen, im Moment wissen wir nur, die gibt's da draußen. Wir wissen aber noch nicht, wie weit sind sie entfernt, wie schwer sind sie und so weiter. Ja, dann hast du vielleicht auch schon mal was gehört von dunkler Energie und dunkle Materie.
Dunkle Materie vor allem.
Ja, und da wissen wir auch noch nicht so richtig, was das ist. Und da gibt's auch einen Teilabschnitt in Foremost, wo so eine Fibers wieder auf Objekte, andere Galaxien gelegt werden und wir dann versuchen zu verstehen, was ist diese dunkle Energie. Also das Besondere an Foremost ist wirklich, dass wir viele Fragen auf einmal versuchen zu beantworten und nicht nur eine Frage.
Und jetzt nochmal Hand aufs Herz, du arbeitest jetzt ganz viel und jetzt hast du ganz viel, was vielleicht jetzt sehr viel mit Fakten basiert ist. Gibt es denn auch einen Glauben, den du entwickelt hast vielleicht, dass wir nicht alleine sind, wir Menschen?
Also als Wissenschaftler guckt man sich ja die Fakten an. Und vielleicht kann ich dir auch die Fakten beschreiben und dann kommen wir, glaube ich, zur gleichen Antwort. Allein in unserer Galaxie gibt es hunderte Milliarden von Sternen. Und wir wissen mittlerweile durch die aktuelle Forschung, dass typischerweise jeder Stern mindestens einen Planeten hat. Da draußen gibt es auch noch Millionen bis Milliarden von Galaxien.
Mit wiederum unglaublich vielen Sternen.
Richtig. Und dass dann wir die Allereinzigen sind, die es hier sozusagen im ganzen Universum gibt, die leben, das glaube ich nicht. Also wir sind, um es kurz zu beantworten, nicht alleine. Es gibt aber ein ganz großes Aber. Das Aber ist folgendes. Auf der Erde gibt es seit etwa 3,5 Milliarden Jahren Leben. Hättest du mit dem kommunizieren können? Nein. Also mit uns Menschen, Radiowellen, Funkwellen haben wir erst so ein bisschen länger als 100 Jahre. Erst seitdem können wir eigentlich, wenn da draußen uns einer anfunkt, das irgendwie empfangen oder mithören oder vielleicht sogar zurücksenden. Das heißt, die meiste Zeit ist ein Planet, selbst wenn es darauf Leben gibt, kann ja dir keine Antwort liefern. Und von daher ist die Frage, was meinst du mit Leben? Also wenn es wirklich danach geht, gibt es irgendwo Leben, dass da irgendwelche Bakterien in irgendeinem Ozean rumschwirren? Ganz klares Ja für mich. Gibt es irgendwo die Außerirdischen, die rumlaufen und so aussehen wie wir? Das weiß ich nicht, ob man das unbedingt mit Ja beantworten kann. Wiederum, das ist eine der großen Fragen in der Astrophysik. Wir wollen das natürlich wissen. Im Moment vermessen wir schon Atmosphären von anderen Planeten. Also Planeten nicht mehr um unsere Sonne, sondern ganz weit weg. Und wir vermessen, was ist denn in der Atmosphäre drin? Weil wenn wir da Wasser finden, wenn wir da Sauerstoff finden, dann wissen wir, aha, in der Atmosphäre könnte man zumindest leben. Ja. Und irgendwann wollen wir auch mal von diesen anderen Exoplanets Bilder machen, wirkliche Bilder. und vielleicht sogar irgendwann mal, wir nennen da immer Biomarker, sagen wir, dass man wirklich weiß, die Art von Leben gibt es dort gerade auf diesem Planeten. Aber eine direkte Kommunikation ist schwierig, weil selbst wenn es in unserer Milchstraße Außerirdische gibt, haben wir wieder das Problem, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass ein Signal allein durch die Milchstraße 100.000 Jahre braucht.
Ja.
Und die Theorie von Einstein, die war bisher so richtig, dass wenn du dem glaubst, es gibt nichts, was schneller ist als Licht. Das heißt, wenn die auch nur auf der halben Strecke wohnen, braucht eine Nachricht zu denen 50.000 Jahre und zurück wieder 50.000 Jahre. Das heißt, wir werden ein Problem haben, mit irgendjemandem da draußen zu kommunizieren.
Wie ich das rausgehört habe, wahrscheinlich gibt es Leben. Wir wissen nicht in Form, wie wir es vielleicht jetzt erwarten, wie uns, wie andere Lebewesen, die vielleicht sprechen können etc. oder andere Art kommunizieren. Aber wahrscheinlich gibt es Wesen wie Bakterien, Zellen, ähnliches. Das wäre schon mal ein Fortschritt, wenn es Zellen geben würde dort. Und es könnte sein, dass vielleicht in 50.000 Jahren wir ein Signal, was wir vielleicht heute, gestern, übermorgen, 3 Jahren absenden und vielleicht empfangen und dann mehr wissen. Vielleicht hören ja in 50.000 Jahren hier unser Signal, was wir ja abschicken mit unserem Podcast, in 50.000 Jahren ein paar Außerirdische rein und sagen, ey cool, ihr habt bei uns gesprochen. Jetzt sind wir auch da.
Das ist durchaus möglich.
Und ich hoffe, wir konnten euch jetzt auch viele Fragen und nicht nur eine Frage beantworten bei diesem Podcast. Denn auch wenn das ein sehr spannendes Thema ist, ist ein sehr spannendes Thema meist auch ein sehr langes Thema. Deswegen würde ich gerne mich bei dir bedanken, dass du uns das wirklich persönlich für mich sehr gut und kompakt erklären konntest, woran du arbeitest, vor allem mit den Projekten und alles. Das fand ich sehr interessant. Und dieser Blick in den Sternenhimmel und was ihr daran vielleicht auch erkennen könnt, denke ich, ist auch schon für viele Leute sehr inspirierend. Einfach, die viele Leute möchten ja auch immer mit dem Weltraum arbeiten, weil sie das immer so sehen, denken so, wow, ganz schön beeindruckend. Ich denke, hoffentlich haben einige zu Hause jetzt auch nochmal den Anschubser bekommen, dass es vielleicht ganz schön cool ist, dass daran vielleicht zu arbeiten und solche coolen Sachen, vielleicht irgendwann daran mal auch beteiligt zu sein, so ein Erfolgserlebnis zu haben, wie du schon erzählt hast. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Tschüss.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von ProWissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.